Alle miteinander, schön euch zu sehen. Guten Morgen, genau. Ja, wir haben heute wieder einen herrlichen Herbsttag und die Sonne können wir noch genießen. Gott dankbar sein dafür, dass er uns jeden Sonnenstrahl noch schickt, bevor das Schmuddelwetter anfängt. Und ich habe ein Gedicht rausgesucht zum Herbst und zwar von Rainer Maria Rilke, dass das nochmal sehr schön ausdrückt, was der Herbst auch in unseren Gedanken auslösen kann. Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde, und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt, und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Ja, zum Fallen gehört ja nicht nur unsere persönlichen Hochs und Tiefs, sondern für viele auch der Tod. Und wir erleben das dann bei uns und bei anderen, dass das wirklich uns an den Boden zwingen kann. Und wie gut zu wissen, dass Jesus uns in den Händen hält, dass wir bei allem hoch und runter uns trösten können, dass er da ist. In der vergangenen Woche ist die Gerda Wetterau im Alter von 93 Jahren verstorben. Die haben früher in Blankenbach gewohnt. Und ja, wir denken an sie, an die Familie von der Gerda und wünschen ihnen ganz viel Trost jetzt in der Zeit. Letzte Woche schon hatten wir hier diesen goldenen Stuhl aufgestellt, weil in der Woche zuvor war ja Helmut verstorben. Und dieser Stuhl soll uns an Helmut, an Gerda, an die Leute erinnern, die jetzt in unserer Mitte fehlen. Deshalb ein Stuhl. Und mit dem goldenen Tuch, weil wir als Christen wissen, Das ist nicht das Ende, der Tod, sondern der goldene Glanz des Himmels. Der wird die erwarten, die sterben. Und bei aller Trauer, die wir dann erleben, wenn es um nahe, geliebte Menschen geht, gibt es doch den Lichtstreif am Horizont und deshalb das goldene Tuch. Jetzt lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters, im Namen Jesus, seinem Sohn und im Namen des Heiligen Geistes, der uns den Glauben weckt, der uns im Glauben führt. Herr, gib uns deinen Segen, wie man ein Glas Wasser reicht, dem Durstigen in der Wüste. Herr, gib uns deinen Segen, wie man das Feuer schenkt, dem Frierenden in der Nacht. Herr, gib uns deinen Segen, wie man den Deich aufrichtet gegen das wütende Meer. Herr, gib uns deinen Segen, wie man das Öl in die schmerzenden Wunden träufelt. Herr, gib uns deinen Segen, wie man den Arm reicht dem Blinden auf dem Weg. Herr, gib uns deinen Segen, damit wir ihn weitergeben in unseren Häusern und Familien. Herr, lege deinen Segen auf uns. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet, die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Der Herr segne euch je mehr und mehr, euch und eure Kinder. Amen.
Ich bin gewiss, du bist mein. Ja, Jesus Christus, wir kommen an deinen Tisch, der für uns gedeckt ist mit deinen Gaben. Mach du uns offen für dein Reden, öffne unsere Herzen und Sinne, unsere Gedanken, dass wir uns auf dich und deine Liebe und deine Gegenwart ausrichten. Amen. Wir haben vor 2 Wochen zum Erntedank begonnen mit den Ich-Bin-Worten. Ich bin der Weinstock, war das Thema. Da haben wir unseren 4 Konfis dann auch einen Weinstock übergeben. Und das ist ja auch insgesamt zu Erntedank ein tolles Thema. Und dann hat die Eva letzte Woche gesprochen über das Brot des Lebens. Und heute wären wir dann beim guten Hirten. Da der gute Hirte ja jetzt ein sehr, sehr beliebtes Predigtthema ist, das immer wieder bepredigt wird, habe ich mir erlaubt, da heute mal noch mal ein bisschen von einem anderen Blick drauf zu schauen. Aber erst mal der Text, Johannes 10. Da heißt es: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, der sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch die muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Ich bin. Ich möchte zu diesem Ich bin etwas ausholen. Wenn wir zurückschauen ins Alte Testament, dann finden wir dort dieses Ich bin ebenfalls. In einem ganz berühmten Text, der uns wahrscheinlich allen auch gegenwärtig ist, da ist Mose am brennenden Dornbusch und bekommt von Gott seinen Auftrag, das Volk zu befreien. Der verhandelt ja dann mit Gott da ein bisschen rum. Und schließlich kommt er zu der Frage, ja, und wenn ich dann hingehe, wer schickt mich eigentlich? Wer ist mein Auftraggeber? Wer bist du? Und da antwortet Gott ihm, ich bin der Ich bin. Im Judentum, also gerade dann auch im späteren Judentum, wurde diese alttestamentliche Offenbarungsformel, wie sie genannt wird, aus ihr abgeleitet, dass Gott allein das Sein gebührt und dass Gott eigentlich der Einzige ist, der von sich sagen kann, ich. So schreibt es Philo von Alexandrien, so kurz vor der Zeit Jesu. Es gefällt mir gut und trotzdem glaube ich, es ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil nicht nur Gott kann sagen, ich bin oder ich, sondern auch der Mensch. Ihr kennt wahrscheinlich dieses Zitat von dem Philosophen René Descartes, ich denke, also bin ich. Und er hat recht, Gott und Mensch haben eines gemeinsam. Was kein Tier mit Gott gemeinsam hat, das ist ein Bewusstsein. Gott ist sich seiner bewusst und der Mensch ist sich seiner bewusst. Wenn wir anschauen, ganz am Anfang reinschauen in der Genesis, im 1. Buch Mose, Kapitel 2, da heißt es, da machte der Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Wir, du und ich, wir sind geschaffen als Gottes Abbild. Wir haben Gottes Atem in uns. Wir haben kürzlich, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das war, hier diskutiert von wegen, ja, wenn die Seele dann weiterlebt und zu Gott, habe ich gesagt, Leute, das ist Blödsinn. Das stimmt nicht. Es ist nicht die Seele, die weiterlebt. Das ist altes griechisches Denken. Sondern was lebt in uns weiter und was zu Gott zurückkehrt, das ist der Atem Gottes in uns. Also Gottes Geist, den er in uns gehaucht hat. Das ist das, was in die Ewigkeit geht, wenn man es theologisch genau betrachtet. Was der Mensch hier bekommt, ist nicht nur Leben. Ja, das bekommen die Tiere auch. Die Tiere sind auch lebendig, die springen auch rum. Nein, der Mensch bekommt hier etwas eingehaucht von Gott, was wir Bewusstsein nennen würden. Und so kann der Mensch hergehen, ganz ähnlich dem von Gott, ich bin. Ich lebe, ich existiere, ich bin mir meiner selbst bewusst. Und das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen, die auf dieser Welt rumlaufen. Der Mensch ist Gott von der Schöpfung her am nächsten gestellt. Der Psalmbeter in Psalm 8 drückt es mal so aus: Du hast den Mensch wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Wer es nachlesen möchte, Psalm 8, Vers 6. Aber, und jetzt kommt ein ganz entscheidendes Aber. Der Mensch ist nicht geschaffen, ich bin und jetzt mache ich, was ich will. Sondern der Mensch ist gedacht und geschaffen in Abhängigkeit von Gott. Das Geheimnis liegt im nächsten Satz, der da steht. Und so war der Mensch ein lebendiges, bei Luther heißt es, zumindest in der aktuellen Übersetzung, Wesen. Andere übersetzen eine lebendige Seele. Der Punkt ist es hier, der Begriff, der ich habe die Tage nochmal bei Ruth Lapid auch nachgehört, der Begriff, der hier im Hebräischen steht, der lässt sich nicht übersetzen, da gibt es bei uns kein Wort dafür. Der lässt sich nur beschreiben. Da heißt es, und so ward der Mensch, also weil dieser Atem Gottes in ihm ist, so ward der Mensch ein lebendiges Nefesh. Westermann schreibt, es gibt kaum ein Wort im Alten Testament, über das so viel geforscht wurde und über das so viel geschrieben wurde, wie darüber. Allein in Bezug auf den Menschen kommt Nefesh 750 Mal vor. Wir lesen das nicht, weil bei uns immer andere Worte dafür stehen, weil es in einem anderen Zusammenhang ist. Nefesh steht zum Beispiel auch für Appetit. Appetit und Hunger nach dem Wort Gottes ist Nefesh. Nefesh beschreibt die Bedürftigkeit des Menschen gegenüber Gott. So sind wir geschaffen. Wie gesagt, es gibt bei uns einfach kein wirkliches Wort dafür. Man kann es nur beschreiben. Wir sind geschaffen als lebendige, bewusste, bewusst lebende, aber bedürftige Wesen, die in enger Abhängigkeit von Gott leben. Das ist die Grundidee. Es wird gerade bei der Schöpfung gerne immer mal wieder betont, dass der Mensch wäre mit einem freien Willen geschaffen. Das habe ich lange auch geglaubt und auch so gesagt. Ich bin inzwischen, denke ich, etwas anders darüber. Der Mensch ist geschaffen, in Abhängigkeit von Gott zu leben. Und die Geschichte des Menschen und zwischen Mensch und Gott ist, der Mensch wird versucht und der Mensch wendet sich gegen Gott. Er fällt und er nimmt sich den scheinbar freien Willen. Den bekommt er nicht, den nimmt er sich. Aber eben scheinbar. Weil von der Schöpfung erschaffen in Beziehung zu Gott. Und durch das Abwenden von Gott kommen wir aus dieser Abhängigkeit heraus und geraten in eine andere, nämlich in die Abhängigkeit der Sünde. Und Sünde letztendlich zu Ende gedacht, heißt ja, ich lebe mein Leben ohne Gott. Also ich bin nicht mehr abhängig von Gott, sondern von meiner Gottlosigkeit, von der Sünde. Was hat es jetzt mit den Ich Bin-Worten zu tun? Der Mensch wendet sich ab von Gott. Und das bedürftige Wesen, ja, das ein eigenes Bewusstsein hat, das ist jetzt ohne Fürsorger. Der von Gott abhängige Mensch ist plötzlich ohne Gott. Was passiert mit einem Baby, mit einem Kleinkind, wenn es wegkrabbelt von der Mutter. Seit der Vertreibung, ja, am Schluss war es eine Vertreibung aus dem Paradies, also seit Tausenden von Jahren versucht der Mensch, seine Bedürfnisse, die eigentlich Gott ausfüllen wollte, selbst zu befriedigen. Und nun fängt Gott an, sich diesem von ihm getrennten Menschen wieder neu zu offenbaren. Und indem sich Gott den Menschen neu offenbart, hier dem Mose und seinem Volk, später durch Jesus der ganzen Welt, sagt er: Ich will, soweit es bei dem von mir abgemahnten Menschen möglich ist, wieder dein Versorger sein. Also der, der sich um deine Bedürfnisse kümmert. Vom Rauswurf bis Abraham, wenn man die Bibel liest, gibt es eigentlich keine Gottesoffenbarung. Also keine Gottesoffenbarung im Sinne von der Heilsgeschichte. Noah und Babylon waren Gericht. Es war keine Offenbarung im Sinne der Heilsgeschichte. Es gab natürlich Menschen, die lebten im Glauben an Gott, die wussten, dass es Gott gibt, dass es diesen Schöpfer gibt. Die haben ihm sogar geopfert und zu ihm gebetet. Wir kennen zum Beispiel Melchisedek, begegnet uns ein paar andere auch. Aber im Grunde genommen kannten sie ihn nur wie Hiob, der mal sagt: Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Die Heilsgeschichte und Offenbarungsgeschichte Gottes, die beginnt so richtig erst wieder mit Abraham, wo Gott sich einen Menschen aussucht und sagt: Mit dem fange ich jetzt an. Und dann wird daraus ein Volk. Und den ersten Höhepunkt findet diese Heilsgeschichte dann hier bei Mose, indem Gott erstmalig seit dem Rauswurf aus dem Paradies klarstellt, wer er eigentlich ist. Ich bin. Ich bin der, der ein Bewusstsein hat, der sich seiner bewusst ist, der einzige, der alleinmächtige Gott. Der ich bin derjenige, der sich von allem unterscheidet, was ihr euch hier an Göttern so zusammengebastelt habt. Ich bin der, der dich als Gegenüber geschaffen hat. Und ich trete wieder mit dir in Verbindung. Das ist Ich Bin. Und so beginnt Gott seine Heilsgeschichte, das Erlösungswerk an den Menschen. Und als dann später, nagelt mich nicht genau fest, aber so 14 bis 1700 Jahre später, Jesus sich offenbart mit der Ich Bin. Damit stellt er klar: Ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der, der von Anfang an ist. Ein Jude, der um diese Dinge wusste, dem war das sofort klar, welcher Anspruch da dahinter steht, hinter dieser Aussage. Und Jesus benutzt hier bei Johannes, wir finden das Ich Bin auch ein bisschen versteckter noch in anderen Berichten, aber hier diese sieben Ich Bin-Worte, das sind eben so die bekannten, die rausstechen, benutzt Jesus sieben Bilder, um diese Tatsache klarzustellen und erläutern. Einfach Bilder, die den Leuten damals geläufig waren. Und es geht dabei immer um die Verbindung zwischen Gott und Mensch, um die Abhängigkeit des Menschen und des wieder zu Gott gefundenen Menschen von Gott. Ja, wir hatten den Weinstock, da kommt es ganz deutlich, die Eingepropften, ja, in den Weinstock, ja, wir die Reben, bleibt in mir und ich in euch. Die enge Verbundenheit und dann letzte Woche das Brot. Ja, Brot ist Leben, Ernährung. Nicht für den Körper, um das geht es hier bei Jesus nicht vorrangig. Das ist eigentlich ein starkes Bild auch für unsere Versorgung, weil Brot in unserer Welt, in unserem Kulturkreis Grundnahrungsmittel war und damals in Israel auch. Aber darum geht es bei Jesus gar nicht so sehr, sondern für die Nahrung sorgst du Mensch selber. Ja, Garten Eden ist vorbei. Ja. Garten Eden hat auch Gott diese Dinge versorgt, aber letztendlich im Schweiße deines Angesichts. Ja, Du musst was schaffen für deinen Lebensunterhalt. Das war am Anfang gar nicht so gedacht. Nein, ich bin dein Brot für Nefesh, für den bedürftigen Menschen. Und jetzt aber heute der gute Hirte. Die Gabi und ich haben gestern diskutiert und haben gesagt, wenn Jesus heute leben würde, was würde er für ein Bild nehmen? Weil, sagen wir mal so, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob irgendwelche Kinder in der Stadt, vielleicht auch auf dem Land, die mit dem Computer groß geworden sind, wenn du denen vom guten Hirten erzählst, sofort ein Bild vor Augen haben. Ja, oder ob die erstmal was ganz anderes denken, ob die da an eine Schafherde denken oder vielleicht mehr an einen Cowboy oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und dann haben wir eben überlegt, was würde Jesus sagen? Ich bin der gute Politiker. Zumindest sind wir gleich drauf gekommen, haben gesagt, ja, dann wäre der Ruf, den die Hirten zur Zeit Jesu hatte, das wird schon mal zusammenpassen. Ja, weil Politiker haben ja bei uns, zumindest manche, auch keinen so einen guten Ruf, das wird schon mal passen. Ich bin der gute Bundespräsident, wird das passen? Oder ich bin die gute Erzieherin, die gute Pflegerin, der gute Pfleger. Ich tue alles für dich. Es ist gar nicht so einfach. Ich liebe dieses Bild vom Hirten, das war einfach nur das Gedankenspiel. Wie wird Jesus heute sagen? Damit jeder sofort ein Bild vor Augen hat. Weil das Hirtenbild, das wir heute haben, ist ja teilweise doch recht romantisch verklärt. Ich denke auch unter Christen. Hirte damals war ein echter Knochenjob. Leben im Freien bei Wind und Wetter, es ist auch heute noch ein Knochenjob. Aber ich glaube damals noch mehr, zumindest das, was ich drüber zu wissen glaube. Dann Kampf mit Raubtieren. Zumindest in Deutschland haben wir das nicht so häufig. Und dann ständig auf der Suche nach ausreichend Wasser, nach ausreichend Futter. Gerade im Alten Testament haben wir einige Berichte, lesen wir, wo sie sich dann um den Brunnen und um Weideplätze gestritten haben. War ein Kampf, ja. Wenn ich mit meinen 500 Schafe ankomme und die Gabe mit den 500 jetzt, wer kriegt das Wasser? Wer darf auf die saftige Weide und wer nagt daneben das dürre Zeugs ab? Im frühen Alten Testament war es ja noch so, dass die Leute Nomaden waren, mehrheitlich, und da war die Herde ja auch ein Reichtum. Später zur Zeit Jesu hat sich das ja geändert. Das Land war, da gab es nur noch wenige Nomaden im Land, sondern der Hirte war einer der Angemieteten, hat man angestellt. Ja, und dann hatte ich meine 10 Schafe, die Tabea ihre 10, der Hans seine 10 und der Rimmon seine 10 und die haben wir alle dem gegeben und der hat drauf aufgepasst. Wenn wir eins gebraucht haben, hat man es geholt, geschlachtet oder das Lamm oder wie auch immer. Das war der Mietling. Und im Text heißt dann von dem Mietling, ja, bevor ich für die paar Euro, wo ich für das Schafehüten krieg, mich von dem Raubtier anfallen lasse, dann suche ich lieber das Weide und lass die Schafe Schafe sein. Und Jesus sagt, ich aber bin der gute Hirte. Ich bin der ich schon immer für dich sein wollte. Und ich opfere mich für dich auf, und zwar total. Eben nicht wie der Mietling, der für ein paar Cent die Schafe hütet, aber auch nicht im übertragenen Sinn. Ich bin nicht einer wie der Götzen, die ihr euch gebastelt habt oder die andere um euch herum basteln. Ich bin nicht einer deiner selbstgebastelten, selbstgemachten Götter, denen du egal bist. Da profitieren nur andere davon. Und dabei ist es völlig egal, ob auf diesem Gott oder Götzen Baal draufsteht oder Smartphone. Ob Moloch oder Bankkonto, der heißt. Sie alle kümmern sich letztendlich nicht um dich, weil sie sind tot. Und wenn du sie wirklich brauchst, dann können die auch nichts für dich tun. Ja, dein Smartphone, wenn du es wirklich brauchst, hast kein Netz oder der Akku ist leer. Wenn du dringend Geld, wirklich dringend Geld brauchst von der Bank, dann bist du nicht kreditwürdig genug. Genauso wie Baal, Moloch oder auch Gottkaiser Tiberius zur Zeit Jesu. Das sind es immer nur die Diener, die die Hand offen halten. Aber helfen tut ihr keiner. Mietlinge eben, Leute, die das für Geld machen. Und Jesus sagt, nee, ich bin anders. Ich kenne dich. Wir haben ja, lesen ja jetzt gerade in der Tageslese Jeremia und am Anfang von Jeremia heißt es, ich habe dich gekannt, bevor ich dich im Mutterleib bereitet habe. Ja? Gott, und in dem Psalm habe ich mir jetzt gerade nicht auf, also es gibt auch ein, zwei Psalmworte noch, die ähnlich klingen. Ich habe dich, ich kenne dich schon immer, ich liebe dich schon immer und du bist gedacht, dass du zu mir gehörst. Weil ich weiß, was du brauchst. Du bist Nefesh, ich bin der ich bin. Und ich habe dich gemacht, ich weiß um deine Bedürfnisse, weil ich habe deine Bedürfnisse mit dir erschaffen. Die sind in dir angelegt. Ich kenne dein Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Liebe und nach viel, viel mehr. Der Punkt ist, dass wir als Menschen müssen unsere Bedürftigkeit diesem Schöpfer gegenüber erkennen. Und indem wir das erkennen, können wir auch wieder erkennen, den, was Jesus hier beschreibt als den guten Hirten. Den erkennen, der uns kennt. Letztendlich geht es ja darum, in Beziehung wieder mit dem zu kommen, der uns erschaffen hat und aus ihm heraus zu leben. Sich in die Beziehung und in die Bedürftigkeit und Abhängigkeit gegenüber Gott zu begeben. So gut wie möglich. So, wie es von der Schöpfung her gedacht ist. Jetzt können wir drauf kommen, und da ist die Falle dabei. Er kommt zu Jesus und alles läuft von selbst. Achtung, ich habe vorhin gesagt, in einem Satz, so nebenbei, Garten Eden ist nicht mehr. So wie es am Anfang gedacht war, kann es im Moment nicht wieder sein. Dazu muss diese Welt erst vollendet werden. Wir sind und bleiben in einer von Gott abgekehrten Welt. Da beißt kein Maus einen Faden ab. Und die Erlösung ist erst vollendet, wenn diese Welt gerichtet ist. Und bis dahin ist auch unsere Beziehung, vor allem von unserer Seite, zu Gott niemals vollkommen. Und niemals so, wie sie eigentlich gedacht war. Aber, und das ist genauso sicher, dieser gute Hirte, wie Jesus sich hier selber beschreibt, dieser Ich bin der gute Hirte, der ist mit uns, der geht mit uns und er kennt uns, unsere Herzen, unsere Bedürfnisse, alles, und wir haben das Glück, ihn zu kennen, soweit das möglich ist. Soweit mal für heute zum Ich bin. Amen. Und die Chefin? Mein Hunger gestillt.
Ja, wohin sonst sollen die Schafe gehen, wenn ihnen nicht der Hirte zeigt, wo es lang geht? Und wohin sonst können wir mit unserer Bedürftigkeit hin? Wohin sonst können wir uns hinwenden an den, der vertrauenswürdig ist? Die Schafe müssen Gott vertrauen, die Schafe müssen Jesus vertrauen. Wenn die Schafe sagen, och, der weiß eh nicht, was los ist, dann wissen die auch nicht, wo sie hinlaufen sollen. Deshalb ist Vertrauen die wichtigste Eigenschaft, die wir als Christ brauchen, die wichtigste Eigenschaft, die uns leben lässt. Schenk mir Vertrauen, guter Gott. Weit ist der Himmel über mir und er erzählt von Gottes Treue. Ich schütze und begleite dich, spricht Gott, und will, dass ich mich freue. Fest ist die Erde unter mir, sie trägt mich, wohin ich auch gehe. Ich stelle dich auf weiten Raum, spricht Gott, und will, dass ich bestehe. Schön ist die Schöpfung, guter Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Ich bitte dich, bewahre sie, spricht Gott zu uns und schenkt uns dazu Stärke. Bunt ist mein Leben, schwarz und weiß. Wer weiß den Weg, lenkt meine Schritte. Ich bin der Anfang und das Ziel, spricht Gott und zeigt mir meine Mitte. Schenk mir Vertrauen, guter Gott, in meiner Angst, mit meinen Fragen. Du, Herr, sprichst, ich mache alles neu. Mit dir kann ich das Leben wagen.
Bist du mir Herr?
Herr Jesus, du bist nicht nur unser Hirte, sondern du bist selbst zum Lamm geworden, das sich geopfert hat. Dieser weite Bogen, den das umspannt, den können wir oft nicht begreifen. Jesus sei unser Hirte und Jesus, lass uns erkennen, dass du für uns dein Leben eingesetzt hast, so wie ein guter Hirte die Schafe nicht allein lässt. Und danke, dass wir uns darauf vertrauen und darauf verlassen können, dass du uns dann, wenn die Nöte kommen, wenn wir Hunger, Durst oder mit Gefahren uns auseinandersetzen müssen, die für ein Schaf wie ein Wolf oder wie ein Jäger sind, dass du uns bewahrst. Danke, danke, dass du das willst und dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass du als guter Hirte weißt, was wir brauchen, dass du als guter Hirte weißt, wohin wir gehen.
Nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt, dem Rat der Gottlosen. Wohl dem, der nicht wandelt, wohl dem, der nicht wandelt, dem Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Der
Ich bitte euch aufzustehen zum Segen. Der Herr im Himmel, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten auf dich und sei dir gnädig. Der Herr im Himmel, er erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag euch allen.